Erzähl mal nochmal.
Also, Landwirtschaft hatten die Großeltern wohl. Ich weiß nicht, ob sie sie selbst bewirtschaftet haben. Ich glaube nicht. Aber wir hatten die Landwirtschaft verpachtet. Der Pächter hieß Ilchmann. Der hatte keine Pferde. Er hatte aber zwei kräftige Ochsen. Er hatte einen Kuhstall mit ungefähr, schätze ich mal, 12 Kühen. Ein paar Schweine, Schweinestall auch, Hühner und was so, nicht? Und ja, und der Vater hat sich immer beklagt, er musste eine neue Jauchengrube bauen, damit nicht das Wasser, die Jauche in den Fluss läuft. Das war so in so eine Gewerbeaufsichtsamt gekommen, hatte das verlangt und die Miete ist, Pacht wäre so niedrig. Und das wäre auch ein Zwang gewesen, dass man da, der wollte am liebsten einen Erbhof und er wollte das übergeben kriegen, der Ilchmann. Ne? Und er hatte die Pflicht, uns jedes Jahr ein Schwein zu schlachten, jeden Tag 2 Liter Milch. Konnten wir Kinder meistens oder Dienstboten ist rüber, wir manchmal mit in den Kuhstall da und haben dann die Milch weggeholt. Und Eier und alles Mögliche. So, das musste er liefern, glaube ich. Und dafür kriegt er keine. Und alles im Gebäude musste mein Vater instand halten. Ne?
Da waren, glaube ich, auch eine Menge Kinder, ne?
Bei dem Ilchmann
Ja? Oder waren ich?
kann
Kann mich
ich mich
erinnern.
entsinnen, so viel waren
Weil
das
mein
nicht.
Vater erzählte immer, dass er bei irgendeiner Familie war, wo ein Rattenschwanz an Kindern war und wo noch die Mutter, die hatten nur so einen Lehmboden da und die Mutter, wenn die pinkelte einfach in den Raum, trug auch keine Unterwäsche und nichts. Das waren also
Ja, aber das ist noch vor meiner Zeit gewesen.
wilde. Also
Also der
da hätten sie mal
Ilchmann,
besten gefallen.
Ilchmann wohnte über den Stallungen, da ging eine Treppe hoch und davor war ein Familienhaus, was der Großvater gebaut hatte. Da waren ungefähr war so 8 Familien, also auch die in der Druckerei arbeiteten und so weiter. Und das war eigentlich moderner als dieser große Kasten, dieses
Das
Viereckers in das
grenzte
Bild.
direkt an euch
Nee, nee,
dran
das war
oder die
ja
Landwirtschaft da
ein
oder?
bisschen weiter weg war das. Also so vielleicht ein Kilometer, nicht ganz,
Ach so.
800 Meter weit weg. Da ging aber eine elektrische Leitung rüber und die hatten auch Wasser von uns und Strom von uns. Das Familienhaus und auch der Ilchmann, der Vater hat im Krieg mit ihm so ein Gentleman Agreement treffen wollen, um in dieselbe, in den Zustand der Selbstversorgung zu kommen. Also sozusagen, wir lassen das mit der Pacht sein und Sie sind bei mir allerdings und ich bin dann der hier so. Und das, er wollte ja gerade das Gegenteil, er wollte erreichen, dass er das Ganze kriegt, also waren gegensätzliche Interessen da und der Ilchmann hat sich da sehr gesperrt und hat also gar nicht mehr geliefert. Und daraufhin haben wir einen Stall gebaut, dann hatten wir 2 Ziegen drin, ein Schwein und ja, alles mögen Hühner, ja, also hat meine Mutter, ne, dann verwaltet und sich gerüstet haben und was dazu gehört. Achso, dann hatten wir noch oder zwei, nachher zwei ostfriesische Milchschafe, die haben ganz fette Milch gegeben, ja. Und da waren Selbstversorger, wenn man so will. Ne? Und da haben wir noch eine Wiese gepachtet und ich glaube, diese Mangelwiese, die durfte immer der auch abernten und seine Viecher drauf treiben, der aber Täuber, mein Freund, der 2 Jahre älter war als ich, der hat mal Kühe gehütet und ich habe mir geholfen, weil das langweilig war und so weiter. Und da haben wir dann, und da war ein Tennisplatz drauf, der gehörte uns und eine Bude, wo wir drin sitzen konnten. Und da war auch noch ein Brunnen 8 Meter tief, aber kein Trinkwasser. Und da ging der Müllgraben rüber.
Die nochmal zu der Landwirtschaft, war die auf der Seite der Straße, auf der auch die Fabrik war? Oder
Ja,
war
auf
das
derselben
auch
Seite.
teilweise auch auf der
Auf
anderen Seite?
derselben Seite.
Auf derselben
Aber
Seite.
der Weg. Also nicht auf der Straße, an der Straße, sondern also hinten im Hinterhof da, wo, wenn man zu groß oder wo das große Familienhaus war, wenn man auf dieser Allee lang ging, da waren so Kastanienbäume, da konnte man, ging man zu dem Ilchmann, also weit war das nicht. Ne?
Ja. In Richtung
Richtung tschechische Grenze. Ja. 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 Und da haben wir dann also eigene Landwirtschaft gehabt.
Grenzte die Göhlenauer Jagd da schon wieder dran? Oder war die Landwirtschaft Teil der Göhlenauer Jagd? Würdest du das sagen? Oder war die wieder noch weiter weg?
Die Landwirtschaft?
Die bejagbaren Flächen.
Das war alles, also die Jagd war, ging über die Landwirtschaft.
Ging über die Landwirtschaft.
Ja. Also bis zur Eisenbahn.
Bis zur Eisenbahn und erstreckte sich das...
Bis zur Buchenlehne, das heißt tschechische Grenze.
Ja. Die Buchenlehne, da ist dieses kleine Häuschen, was ich dir gezeigt habe. Das ist die Buchenlehne gewesen. Ich habe auch ein Foto gehabt.
Ein Häuschen,
da war so ein kleines Häuschen. Da war mein Vater sehr gerne, als er dort zur Jagd immer ging, als junger Mann auch. Der ist ja schon mit 15, hat er schon sein erstes Rehwild geschossen und so weiter. Beim Großvater. Und dieser Hundezwinger hieß Buchenlehne, von der Buchenlehne. Unsere Teckel. Der Zwinger hieß von der Buchenlehne.
Ja, also das war, da gab es Rückhühner, gab es wunderbare Rehböcke.
Genau.
Da habe ich einen Rehbock geschossen.
Genau.
Und das war aber die ganze lief über die Buchenlehne.
Ging das in Richtung tschechische Grenze?
Ja, dann war die tschechische
Grenze. Also war das schon die Grenze wahrscheinlich, der Jagd auch da. Ja, die tschechische Grenze war eine Grenzjagd.
Die gesamte Göhlenauer Jagd, sagen wir mal, zu zwei Drittel wurde durch die tschechische Grenze begrenzt.
Aha.
Und da ist Folgendes passiert. Man musste ja, wenn man einen Rehbock geschossen hat oder ein Rehstück, ein Stück Wild, ein größeres Schalenwild, ne, musste ein Wildursprungsschein ausgestellt werden. Und der Vater hatte, weil er ja den Abschuss ja erfüllen musste, ich glaube es war schon während des Krieges, an den schlesischen Hof ein Wildbrett geliefert. Da hat dann so ein Nazi, so ein Boss, irgendwie ein Stück ganz dicke Strohkugeln gefunden. Geschäftsführer kommen lassen und sagen, wer hat das, was ist hier los? Das ist ja gegen das Jagdgesetz, was selbst unter Göring sehr, sehr streng. Und der Vater hat
ein mit Posten geschossen, das durfte nicht mehr.
Disziplinarverfahren gegen sich selbst eingeleitet. Mhm. Und hat dann beweisen müssen oder dargestellt, dass sein Jagd an der tschechischen Grenze liegt, also muss noch vor 38 gewesen sein, und die Tschechen schossen mit grobem Schrot 4,5 mm, sowas hatte er gar nicht in seinem Gewehrschrank. Zwei Indianer, diese Jagdhündin, die jedes Jahr ganz viele Junge warf und ein großartiger Hund war, mit einem ihrer Welpen, die Mann, der jüngste Sohn ihrer Söhne, den haben wir uns behalten, die Wildern gegangen und über die tschechische Grenze gelangt und ist dort erschossen worden. Mhm. Und der Weltmann ist mit lauter dicken Schrotkugeln im Leib zurückgekommen im Fell, und da ist der Tierarzt gekommen, hat sie rauspulen müssen und so weiter. Und der hatte gelegen, so krank. Und eine ganze Woche haben wir ihn gepflegt.
Gab es doch noch mal eine Geschichte mit dieser Einladung zur Jagd von irgendwelchen Nazi-Größen, hast du mir doch auch mal erzählt.
Ja, das war was anderes. Das hat war fast ein ja, das hat sehr viel bewirkt. 1935, 1936 war die Olympiade. Und gab es eine Mannschaft, damals, heute sagt man es Biathlon, ich weiß nicht, wie man das sagt, jedenfalls waren sie Schießen.
Ja, immer noch.
Als Wettbewerb. Ja, ich weiß nicht, ob das Biathlon richtig war schon damals oder nur Scheibenschießen oder, aber nein, sie mussten auch, also der Vater hatte als Kreisligameister mit anderen Mäzenen in Wallenburg gestiftet, einen Tontauben-Schießstand. Die hatten nicht nur eine solche zum Spannen, sondern drei, konnten Dings, dann musste man also sehr reagieren. Und das wusste der Gau-Jägermeister, ein Freiherr von Reibnitz. Der hat den Vater angerufen und sagte, ich bin gefragt worden von höchster Stelle, höheren persönlich, man sollte doch, wenn einer einladen, sie möchten gerne mitschützen gemeinsam, sie haben doch diesen wunderbaren Schießstand, mir, der war hier da zur Einweihung und so weiter, und das wäre doch eine Möglichkeit, und dann könnte man doch die Leute auch mal zur Yacht einladen, und dann könnte man mit Leuten, die Berufsjäger oder Jäger, passionierte Jäger sind und gute Schützen sind. Und da ist, weiß ich, allein hieß Robel, der war so arrogant, der hat jeden Morgen oben an seinem, links gestanden, auf seinem Schlafzimmerbalkon, und ein Dienstmädchen musste ihm Tennisbälle hochschmeißen. Und der hat die Übung gemacht. Und waren daraufhin eine sehr viel Übung, nicht günstig, weißt du ja auch, ein geübter Schütze. Und dann hatten wir den Baron von Zedlitz, der zwar sagenhaft, also wenn eine Treibjagd in dem Projekt, wenn die 200 Hasen geschossen worden und weiß ich, ein Dutzend Fasanen und Rebhühner und auch Wildenten, also eine Riesenstrecke. Der war immer der Schützenkönig. Dann hieß Treibereien und so weiter. Und da kamen die Hasen aus allen Ecken geschossen. Also bis mein Vater, er hatte ein Gewehr, schon, wo er fünfmal drücken konnte, glaube ich, so ein Browning.
Repetierer, ja.
Ja, mhm. Ohne dass er repetieren musste.
Mhm, ja, ja.
Und der Ziel,
automatisches
Gewehr. Aber das hier so einzuhängen und ganz bequem. Aber der Zedlitz, der war so fix, ja, und so geübt, als Schütze, also der hat alle ausgestochen. Also den hätten sie gleich mitnehmen können zur Olympiade, bin ich der Meinung gewesen. Ne? Also den habe ich immer so bewundert als Kind. Ne? Und der Junge, der und ich weiß nicht, ein Dutzend Jäger oder fünf oder sechs Jäger des Kreises Waldenburg haben diese Leute eingeladen, waren von der Waffen-SS, Wehrmachtsleute und ein paar, weiß ich, Sportler. Also die deutsche Mannschaft, und die sollten also ein Training und ein Berufs- oder sagen wir mal lebensnahes Training, und was auch Spaß macht und so weiter. Also wollten acht Tage oder wie waren sie da? Ne? Auf diesem Schießplatz und dann Tontauben-Schießplatz und was noch war. Ne? Ja.
Das war eine Sache, aber ja. Es gab dann auch noch irgendeine Sache, hast du mal erzählt, dass
Reibnitz im Krieg hat mein Vater angerufen und sagte, hör mal, ich habe hier die Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass verdiente Frontkämpfer, die verwundet waren, die im Lazarett waren, denen sollte man die Möglichkeit geben, die sehe eine während ihres